Musikgespräch.
Einen wunderschönen guten Tag. Musikgespräch 2024. Ja, fast schon ein bisschen oldschool. Nur ich und Sin und ich, sagt man wohl. Zu einer weiteren Doppelfolge, wie gewohnt, Anfang des Jahres. Sin ist bei mir oder ich bin bei Sin. Kann man es reden, wie man will. Hallo Sin.
Hallo Daniel.
Und heute, ja, beschäftigt uns ein Thema, ich sag es frei heraus, Blur versus Oasis.
Ein großes Battle. Wir machen wieder eine Versus-Folge.
In dem Fall haben wir uns das ausgesucht, da es ja auch von der BBC Sin, glaube ich, ja, in der Tat mal Mitte der 90er Jahre dort bei zwei Singles ein Battle of the Bands ausgerufen wurde. Also wir haben hier in der Tat auch wirklich medial einen Gegenpol. Britney versus Shakira war medial kein Gegenpol, das wurde auch nicht so vermarktet. Led Zeppelin, Black Sabbath und auch Stones versus Beatles waren in erster Linie aber auch medialen Gegenpol. Also genau. Auch da hat man sich ja eigentlich intern verstanden.
Genau, da intern mir, ja. Und die Fanlager aber teilweise nicht.
Teilweise genau. Ja. Bei Oasis bin ich mir nicht sicher, ob sie sich überhaupt mit irgendwen verstanden haben, um das mal vorwegzuschieben. In gewohnter Weise versuchen wir dieses mediale und auch popmusikalische Thema sehr musikwissenschaftlich und auch sehr primärquellenanalytisch an der Musik ein bisschen festzumachen. Wie ihr da draußen wisst, sind das alles nur kleine Farbtupfer. Wir haben nicht die Zeit, das alles zu 100% tot zu analysieren, sondern wir geben immer mal wieder in allen Kategorien einen Aufschlag und versuchen uns auch so ein bisschen von diesem Fan-popmusikalischen Diskurs, populärwissenschaftlichen Diskurs ein bisschen abzuheben. Es wird da draußen bestimmt Menschen geben, das sage ich jedes Mal, die ganz viel Ahnung haben und ganz viel Hintergrundwissen und ganz viele kleine Anekdoten haben. Wir versuchen das wie immer an unseren Parametern abzuarbeiten und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt, Sin.
Ja, was sind die Parameter?
Ursprung, Image, Rhythmusgruppe, Melodie, Harmonie, Songstruktur und Writing, Gesang, Texte, Aufnahmesound, Erfolg, Impact. Genau, und dann haben wir noch die Kategorie Video, die fällt aber so ein bisschen unter Image.
Unter
die
wird Image,
so ein bisschen,
genau. Ne,
Video, Marketing, so fällt eher so in dem Bereich.
Genau, und es wird wahrscheinlich auch wieder eine Doppelfolge, denke ich mal,
ja,
wenn wir genug zu tun
schon,
haben.
Ja, schon auch Stoff. Also wir haben ja immer zwei Bands, das ist ja dann viel. So, also, ich bin Oasis, Sin ist Blur.
Hallo, ich bin Blur.
Hallo, ich bin Oasis. Ich bin der Prolo und Sin der Intellektuelle. Nein, aber schon mal.
Aber schon ein bisschen, damit erster Aufschlag ja quasi.
Erster Aufschlag gemacht.
Ursprung.
Passt ganz gut. Nein, nicht so ganz. Aber ein bisschen vielleicht, wobei ich mich immer eher als Prolo gesehen habe. Und das, glaube ich, liegt an meiner rauen Kindheit in Berlin-West. Wobei das sicherlich nicht zu vergleichen ist mit einem Reihenhaus in Manchester mit einem prügelnden Vater. So weit würde ich da jetzt nicht gehen.
Hoffentlich nicht.
Nein, nein. Ich würde sagen, wir versuchen das Ganze mal erst ein bisschen einzugrenzen, ein bisschen zu framen.
Ja, gerne.
Und bevor ich jetzt anfange, über Oasis zu reden, sollten wir vielleicht ganz kurz über die Zeit reden und über den Korpus.
Genau.
Also wir reden hier von roundabout 20 Jahre, die wir beleuchten.
Genau, und da möchte ich direkt auch schon einsteigen. Wir haben uns im Vorwege auch darauf geeinigt, dass wir uns die Jahre anschauen, in denen beide Bands auch parallel existierten. Das heißt, darauf liegt der Fokus. Blur existiert ja immer noch. Vergangenes Jahr gab es ein Album, ein neues Album auch. Das reißen wir vielleicht mal an, aber da legen wir nicht den Fokus drauf.
Genau, und Blur gab es, glaube ich, auch länger. Ich glaube, die haben sich schon in den 80ern gegründet, soweit ich weiß.
Ja, Ende 80er, 88,
genau.
89.
Ja, also ein paar Jahre länger.
Ja.
Aber wir reden grob genommen eigentlich von 20 Jahren, also so von 1990 bis 2000.
Genau. Bis 2009.
Bis 2010,
ist dann,
Entschuldigung.
Bis 2009 ist dann Auflösung von Oasis. Aber ich würde sagen, schon so die Hauptphase waren dann eben auch die 90er.
Mitte
also gerade diese Britpop-Phase, Battle of the Bands haben wir angesprochen.
Das war so 95, 96.
Das war Mitte der 90er.
Genau, aber so grob genommen halt so 91 bis 2010, also
Knapp 20 Jahre.
Ja, mehr oder weniger. Und das wisst ihr schon, aber nur damit wir es schon mal gehört haben, haben wir natürlich auch jetzt, wenn wir über diese Zeit reden in Popmusik, haben wir darüber auch schon bei Britney und Shakira gesprochen. Also, da können wir gleich anknüpfen. Britney und Shakira fallen da drunter unter dieser Zeit.
Ich habe es dir am Telefon schon gesagt, ja. Daniel, in Vorbereitung der Folge hatte ich meine Notizen von Shakira neben mir liegen und habe quasi mich daran orientiert. Und ihre ersten Veröffentlichungen sind fast jahresgleich mit den ersten Blur-Veröffentlichungen.
Ja, spannend. Ja.
Wobei man dabei natürlich sagen muss, dass dann der große Durchbruch von Shakira, wir verweisen auf die Shakira vs. Britney Spears-Folge, erst dann um die Jahrtausendwende mit eben der Erschließung des internationalen und US-amerikanischen Marktes mit den englischsprachigen Sachen kam. Das heißt, da war Shakira schon fast 10 Jahre im Business. Deswegen waren mir jetzt, als jemand, der in Europa aufgewachsen ist, diese spanischsprachigen Sachen von ihr von Anfang der 90er gar nicht so bewusst. Aber genau, wir sprechen hier über die frühen 90er und dann Mitte 90er.
Richtig, ganz viel. Also wir haben ein kleines Bonbon. Kurt Cobain, glaube ich, starb, glaube ich, irgendwie 4 Tage, bevor Definitely Maybe herauskam oder eine Woche vorher oder so.
Genau.
Also wir haben hier wirklich einen sehr schönen Cut, dass wir Anfang der 90er Jahre dieses weltweite Grunge-Phänomen hatten.
Wir verweisen auf unsere Grunge-Folge.
Richtig. Und daraus dann sich quasi, jetzt mal in a nutshell, verschiedene alternative Rockmusik-Strömungen daraus hin sich so ein bisschen wieder entwickelt haben.
Ja.
Also wir haben dann den besagten Britpop, über den wir reden. Wir haben im amerikanischen Sektor haben wir sehr viel so Alternative College Rock. Dave Grohl hat ja dann auch weitergemacht. Also es wird dann ein bisschen seichter. Wir haben aber auch sehr
Dave
viel.
Dave Grohl, aber genau, gibt auch die alternativen Szenen.
Genau, gab dann viel so, ich denke in dieser Zeit auch viel so an Ben Harper oder Counting Crows, also so ein bisschen etwas leichtere Rock, Alternative Rockmusik, R.E.M., die gab es natürlich auch schon vorher, viel früher, aber die waren auch damals zu der Zeit groß. Dann hatte man noch die Chili Peppers, die ja dann quasi auch irgendwie ein bisschen eine härtere Crossover-Gangart angetragen haben, die es natürlich auch schon mit Blood Sugar Sex Magik früher gab, aber die mit Californication dann auch nochmal einen großen Hype hatten in Amerika. Und auch solche Bands wie Faith No More oder aber auch dieses ganze Crossover Rage Against the Machine, Incubus, die haben so ein bisschen dieses Grunge-Erbe dann, unabhängig davon, dass natürlich die Granden des Grunge auch noch weiter Musik gemacht haben, existiert. Dann gab es dort dieses College-Punk-Revival, das war so auch so 94, 95, das ist so ein bisschen der amerikanische Markt. Heißt, wir reden von Green Day, von The Offspring plus X.
Ja, und wenn wir dann nach Europa schauen, da sieht es ein bisschen anders aus, ne? Also wir haben zum einen große Pop-Bands in den 90ern, wir haben ganzen Boy-Bands, Girl-Bands.
Ja. Den Anfang, und da gibt es eine schöne Parallele zu Oasis, machen sicherlich da Take That, Manchester. Wie Oasis, die quasi ja die erste Hälfte der 90er Jahre bedient haben. Also das war so 90.
Boys to Men in den USA, so ein bisschen auch als Vorbild, schwarzes Vorbild für die ganzen Boybands.
Ganz genau, ganz genau. Aber natürlich auch Madonna, Michael Jackson.
Klar, die gab es immer noch, die großen 80er Leute.
Europäische Popmusik, Eros Ramazzotti war eine große Nummer zu der Zeit. Also das war es ungefähr.
Und ein bisschen undergroundiger, die Techno-Szene, ganz groß.
Da wollte ich gerade zukommen. Also Hip-Hop natürlich. Mhm. Großes Thema.
Trip-Hop in England.
Und vor allen Dingen auch, da sind wir wieder bei Oasis und dann schlage ich da die Brücke von zu Oasis zu Manchester und dann kommen wir nach Blur nach London oder Suburbs London oder London.
Essex.
Ja. Manchester Rave zu der Zeit ganz groß.
Ja.
Sehr viel elektronische Musik. So, das vergessen wir immer so ein bisschen, aus ganz persönlichen Gründen, weil das gar nicht so unser Jungle war oder ist von Zin und mir. Dementsprechend läuft das manchmal so ein bisschen.
In der Kindheit nicht.
Ja.
Also ich habe Techno dann ja lustigerweise oder elektronische Tanzmusik für mich auch, als ich in England gelebt habe, 2011, 2012 wieder entdeckt, obwohl ich vorher schon in Berlin war und bin erst danach dann mit der Berliner Techno-Szene so in Berührung gekommen.
Ich war immer Oasis. Also, jetzt bin ich es wieder. Der Ursprung von Oasis, dafür fangen wir an und dann schieb ich rüber zu dir. Hat sich 1991 aus der Rockband Rain gebildet. Wie gesagt, zu der Zeit war Techno in Manchester sehr doll angesagt und das war quasi so eine Art Rock-Gegenentwurf. Also es gab natürlich immer noch Alternative-Rock-Bands, wie es wahrscheinlich jetzt auch immer noch gibt. Also
gibt's immer. Bestehen irgendwie immer durch.
Und eben junge Leute sitzen dann zusammen und sagen, wir machen Rockmusik und spielen in kleinen Clubs und Jugendclubs etc. so auch die Rockband Rain, die in der Tat von Tony Gixie und Bonehead, also der quasi der Rhythmusgruppe von Oasis, gegründet wurde. Und daraufhin später die berühmt-berüchtigten Gallagher-Brüder erst dazugekommen sind. So beschrieben werden diese drei Rhythmusmusiker eigentlich immer eher so ein bisschen als introvertiert und ruhig, was dann sicherlich durch die Anwesenheit der Gallagher-Brüder noch mehr die Schere auseinander ging. Über die Gallaghers sage ich gleich was. Was wir hier haben, sowohl bei den Gallaghers, bei Liam und Noel, als auch bei den anderen dreien, stammen im Endeffekt alle aus einem Arbeitermilieu und waren auch ungelernte Arbeiter. Also ich habe bei niemanden gefunden, bei den Gallaghers hat keiner einen Beruf erlernt.
Ja, genau. Ja. Tendenziell sogar Schule nicht fertig gemacht, auf dem Bau gearbeitet.
Richtig und so. Ja. Und dann, wie gesagt, sagt es die Geschichte, dass sie halt einen Sänger gesucht haben. Das ist im Endeffekt ganz lustig, dass die Sänger immer gesucht werden. Das hatten wir bei Black Sabbath auch.
Die sind rar. Ich glaube, das hat auch gerade bei so den Working-Class-Bands damit zu tun, dass quasi eine schöne Gesangsstimme nicht unbedingt immer kompatibel mit so einem Image von ich spiele in einer Band und bin Working Class einhergeht.
Ja,
ja, und möglich. Dann sucht man immer jemanden, der halt eben mehr kann als nur schreien und grölen.
Genau, also man suchte auf jeden Fall einen Sänger, fand Liam. Liam war schon immer ein sehr extrovertierter Junge, kommt aus einer Arbeiterfamilie in Manchester, hat zwei Brüder, Paul und Noel, und war der Kleinste dort, das Nachzögling.
Mhm, der Jüngste.
Der Jüngste, auch mit Abstand.
Ist deswegen weniger geschlagen worden?
Das können wir gleich mal so sagen, ja, genau. Und war trotzdem aber immer ein bisschen extrovertiert, ein bisschen angeberisch, auf jeden Fall eine kleine Rampensau. Hat man ja nun auch, ja, weiß man ja. Und hat dann aber gesagt, er möchte unbedingt seinen Bruder Noel in der Band haben und diesen auch als Bandleader etablieren. Noel war immer eher so ein bisschen sehr, sehr gegenteilig. Also das hat ja auch die Spannung dieser beiden Brüder immer ausgemacht. Er war immer eher ein bisschen introvertierter, ein bisschen ruhiger. Wobei das so, wenn man das sich jetzt ansieht, ist
so
das
ruhig,
auch,
wie es für einen Gallagher
ist. So, ja, genau. Das hinkt immer so ein bisschen. Also ich glaube, ganz ruhig war er ja auch nicht. Aber er wird gerne mal so ein bisschen als der Kiffer beschrieben, der halt irgendwie mit seiner Gitarre halt versucht hat, die Schläge seines Vaters irgendwie zu kompensieren. So, also das war dann immer zumindest eher derjenige. Wobei das ja auch so ein schönes Gitarrenmythos ist, so, ne? Der Mensch, der halt irgendwie dann mit seiner Gitarre sich aus dem Zimmer verzieht und kifft und halt irgendwie Lieder schreibt.
So. Dann die Ruhe und die Geborgenheit in der Musik.
Richtig, richtig. Aber nur um das jetzt mal so ein bisschen zu droppen, ihr wisst ja ungefähr, ihr kennt uns lang genug, ihr wisst, was ihr davon zu halten habt. Auch da gibt es unterschiedliche Ansichten. Also es gibt in der Tat Meinungen oder Berichte, die sagen, Noel hat darauf bestanden, dort der Chef zu sein und es darf keiner außer ihnen die Lieder schreiben und er ist derjenige, der alles bestimmt. Andere O-Töne sagen genau das Gegenteil. Also es sei jetzt mal dahingestellt.
Das Resultat war auf jeden Fall, dass Noel de facto Bandleader war und auch die Marschroute vorgegeben
Richtig.
Hat.
Richtig, und alle Texte geschrieben hat.
Ja.
Also bis,
und die Lieder. Also
bis auf Lieder.
Also genau,
Words,
Texte, ne?
Words and Music bis dann, glaube ich, ab 99 wurde das dann ein bisschen aufgeweicht.
Ja, ja.
Zum Ursprung sei noch gesagt, Noel hatte Erfahrung als Roadie, ist schon ein bisschen rumgekommen, hatte ein bisschen Banderfahrung. Diese Band Oasis hat sich dann in Oasis umgenannt, mehr oder weniger durch auch da gehen die Mythen auseinander, wie entstehen Bandnamen, das ist ja meistens einer droppt das oder weiß ich nicht was.
Also ich kenne die Story, dass Oasis, dass das eine Location war, in der Noel andere Bands gesehen hat und er hat die Band dann genannt wie die
genau,
Location.
Genau, oder auf einem Plakat gesehen, glaube ich, oder irgendwie so. Und man hat dann relativ viel Musik gemacht. Fast ein, zwei Jahre.
Ja. Weißt du, ob du auch so in Pubs gespielt hast?
Ja.
Das ist ja so ein klassisches Ding in England, dass es viel Live-Musik
in Pubs
gibt.
Viel Live-Musik, viel Pubs, viel kleine
Gigs. Das
heißt
auch viel gecovert wahrscheinlich.
Viel gecovert, davon ist relativ wenig bekannt, aber sehr lokal.
Mhm.
Und dann gibt es ja diese berühmte Geschichte, die wahrscheinlich auch, also die wahr ist, dass Alan McGee, der Chef von Creation Records, dann früh verstorben, nebenbei bemerkt, bei einem Glasgow-Gig war, weil über drei Ecken dort eine andere Band gespielt hat, dessen Tochter, also die Tochter von Alan McGee, und in dem Zusammenhang war es dann so, oder die Freundin, glaube ich, von Noel war es, oder wie auch immer, also da war, also, die, also hier auch über drei Ecken nicht, ja, war Ellen McGee dort, das ist jetzt auch irrelevant, und hat gesagt, er hört sich die halt mal an. Mhm. Und hat dann in der Tat bei diesem Gig in Glasgow die dann auch gesigned. Also letztlich eigentlich eine ganz einfache, normale, sehr simple, zu jener Zeit übliche Story.
Ja. Was heutzutage nicht mehr funktioniert, nein, weil heutzutage gibt es nicht mehr die A&R-Leute, die zu Konzerten Talente suchen. So. Das läuft anders heute.
Richtig, richtig so. Also dann geht man da hin und sagt so, okay, komm hier, du, ach, die sind gut, ich gebe euch mal einen Vertrag. Um das dann jetzt mal zu Blur rüber zu gehen, weil wir dann relativ schnell in Image und auch dann zum Marketing kommen, sei noch kurz erwähnt, kurz der Korpus, wovon wir reden. Also wir reden von davon, dass dieses Album sich sehr gut verkauft hat, Definitely Maybe. 93 ist man ins Label eingestiegen, hat ziemlich viel Musik gemacht, 94 gab es dann das Debüt. Wie gesagt, sehr erfolgreich, darauf kommen wir noch zu sprechen. Woraufhin dann gleich auch in den Vertrieb dieses ersten Albums bereits Sony eintritt und Sony dann einsteigt und mit Oasis, auch sowas war in den 90er Jahren sehr üblich, gleich mal so locker flockig einen Vertrag über 5 Alben plus Best-of gesigned hat.
Radiohead hat was Ähnliches gemacht.
Genau, also es war so, zum Beispiel bei Jamiroquai war es auch so, also Sony hat gerne mal so 90er Jahre gesagt, komm, wir machen mal 5 Alben so, plus Blast Off, das ist quasi im Vertrag implementiert. Und in der Tat wurde dieser Vertrag dann halt auch erfüllt. Das heißt, wir reden von 6 Alben dann im Endeffekt mit Dig Out Your Soul 2009.
Letztes aber, Album.
Richtig.
Also 6 Studioalben, ne?
Also 7 dann, mehr oder weniger.
Mit Dig Out Your Soul?
7 mit Dig Out Your Soul, genau. Also Definitely Maybe war ja quasi nicht in diesem Sony-Deal mit drin. Dann die 5 und dann noch Dig Out Your Soul 2009. Ja. Genau, das ist quasi der Ursprung. Also ich schließe da jetzt ab, weil mich würde interessieren, wie das bei Blur war.
Ja, danke für die Einleitung, Daniel. Wir haben schon die Klassenherkunft so ein bisschen hervorgehoben. Gar nicht so sehr, weil Daniel und ich immer sagen wollen, hey, das ist jetzt irgendwie genau einer Klasse zugeordnet, sondern vor allem deswegen, weil das dann medial sehr stark so aufgebauscht wurde, Klassenzugehörigkeit der Bandmitglieder. Und das gerade eben auch als Kontrast oftmals hervorgehoben wurde. Und in England ist Klassenzugehörigkeit noch ein bisschen ein anderes Thema als, glaube ich, in den deutschsprachigen Ländern.
Absolut.
Das wird da sehr hervorgehoben und hat sicherlich auch historische Gründe. Ne? England als Land der Industrialisierung. Karl Marx, der in England seine Klassentheorie ja entwickelt hat, aufbauend auf seinen Beobachtungen, die er in England gefällt hat. Bis heute ein sehr großes Klassenbewusstsein in England auch. So gerade auch so ein Stolz darüber, Working Class zu sein und so weiter.
Daraus entspringen ja auch ganz viele soziokulturelle, wissenschaftliche Studien, haben wir ja auch, ne? Haben wir ja in der Musik ja auch ganz viele Subkulturen, die ja eine sehr starke Klassenzugehörigkeit auch haben. Also das ist dieses, Klasse ist in England einfach sehr
ist ein
wichtig.
Großes Thema.
Ja, genau, ja.
Und bei Blur ist es so, du hast es schon angerissen, die gründen sich Ende der 80er in London, also sind ein paar Jahre früher als Oasis schon am Start, bestehen aus 4 Bandmitgliedern, die bis heute sehr konstant dabei sind, auch ein Unterschied zu Oasis, die dann ja nur die Gallagher-Brüder als dauerhafte Mitglieder haben und die anderen rotieren dann irgendwann.
Genau, also kurz eingehakt, aber also Gigsy und Bonehead, die ursprünglichen Bassisten und Rhythmusgitarrist Bonehead, steigen dann quasi zur Mitte aus. Also sie steigen nach Be Here Now aus.
Ja, aber man muss auch sagen, nach dem größten Erfolg. Ja. Also so in den 2000ern.
Und Bonehead hat auch gar nichts mehr gemacht dann, ne? Ja. Der hat dann nur noch
In den 2000ern kam dann ja von Oasis, also da kamen noch Alben und die haben sich auch verkauft, aber es war nicht mehr der große Hype.
Nee, reden wir später drüber.
Genau. Blur bestehend aus Damon Albarn, dem Sänger, Graham Coxon, Gitarre, Alex James, Bass und Dave Rowntree, Drums. Und bei allen Vieren ist es so, dass, wenn wir über Klasse reden, man sagen könnte, die kommen aus so einem guten mittelständischen Haushalt. Bei Damon Albarn ist es so, sein Vater ist bereits auch Künstler gewesen. Das heißt, er ist schon so ein bisschen in einem künstlerischen Haushalt aufgewachsen, kam früh mit Musik in Berührung und ist dann in London und Essex aufgewachsen. Graham Coxon, ebenfalls aus einer künstlerischen Familie. Sein Vater ist Musiker schon gewesen und ebenfalls in Essex dann aufgewachsen. Alex James, der Bassist, lernte Klavier vom Vater, also auch eine musische Familie, und wuchs dann in Dorset in London auf. Dave Rowntree an den Drums hatte einen Vater, der Sound Engineer bei der BBC bereits war, und wuchs auch in Essex auf. Und es ist dann so, dass gerade in Essex die Bandmitglieder sich auch schon trafen, kannten, gemeinsam in unterschiedlichen Musikprojekten miteinander spielten. Graham Coxon und Dave Rowntree spielten als Teenager zusammen in Bands. Damon Albarn und Graham Coxon gingen dann gemeinsam auf eine Schule. Die lernten sich an der Stanway School kennen in Essex. Und nach dem Schulabschluss gingen die Bandmitglieder dann unterschiedliche Wege und fanden sich dann letzten Endes in London alle wieder. Dave Rowntree studierte dort Computer Science, der hat seinen Abschluss auch fertig gemacht, dadurch, dass der ein paar Jahre älter war, war der dann schon fertig mit seinem Computer Science Abschluss. Damon Albarn schrieb sich an einer Schauspielschule ein und am Goldsmiths College in London studierten dann die anderen beiden Bandmitglieder. Also wir sehen hier auch schon, ne, ganz anders als bei Oasis. Wir haben Leute mit einem Schulabschluss, Leute, die dann ein Studium anfangen.
Also schon großer Gap, muss man mal ehrlich
schon
sagen.
Großer
also
wirklich Gap.
Ein sehr, sehr großer Gap hier.
Was die Bildungsbiografien angeht.
Ja, und auch was wahrscheinlich die Haushalte und das allgemeine Geborgenheitsgefühl betrifft.
Ganz
also
genau. Letzten Endes war dann aber das Goldsmiths College wieder der Ort, an dem sich diese Leute wieder trafen und dann gesagt haben, ja, lass uns eine Band zusammen machen. Zu viert haben sie sich dann nach unterschiedlichen Quellen entweder 88 oder 89 zusammengefunden. Das habe ich jetzt nicht ganz rekonstruieren können, da habe ich unterschiedliche Quellen gefunden. Auf jeden Fall spielen sie ab Sommer 1989 erste Konzerte, treten zunächst auf unter dem Bandnamen Circus, dann später unter dem Bandnamen Seymour, benannt nach einem Buch von Salinger, Catcher in the Rye Autor.
Ja.
Und kriegen dann im März 1990 einen Plattenvertrag und benennen sich nach Anraten der Plattenfirma um in Blur. Knapp ein Jahr später erschien das erste Album von Blur, im Vorwege schon beworben mit ersten Singles, und das erste Album vom August 1991 war dann auch relativ erfolgreich, aber auf die Alben und die Musik schauen wir gleich noch ein bisschen.
Ja, schön, sehr spannend, also wirklich da hinkt es doch sehr.
Vergleich, ja.
Ja, wobei man gucken muss, wie wir das dann jetzt weitermachen zum Thema Hinken. Wollen wir kurz über Image reden, weil das passt irgendwie ganz gut, weil das war, da werden wir sicherlich nochmal drauf zurückkommen, weil das ist ja auch so ein bisschen Image, Marketing. Image ist ja ein Begriff, der ja vielleicht manchmal ein bisschen artifiziell ist, aber wie auch immer man dazu steht. Also was ganz spannend ist, weil du jetzt auch schon gesagt hast, das erste Album wurde mit Singles beworben. Das war ja so die Zeit. Also wir hatten bei Oasis auch die Situation, dass sie viel Presse vor dem ersten Album hatten. Also als Definitely Maybe rauskam, also Live Forever war ja zum Beispiel dort schon als Single, als Supersonic auch, war es schon so, dass diese Band relativ viel getourt ist und auch die Presse relativ schnell diese Band für sich entdeckt hat, weil man doch ja, ich sag mal so, in guter Tradition von englischen Bands ziemlich viel kaputt gemacht hat. Vor allen Dingen, also bereits mit 21 Jahren hat man Hotelzimmer zerstört, etc. Und es gibt auch Aussagen, die ein bisschen später sind, von Noel über Drogenkonsum und über die Art und Weise, wie er damit umgeht, die sehr doll durch die Presse gegangen sind. Mhm. Also da gibt's sehr starke Parallelen auch zu Jagger Richards, zu den Stones. Und es gab dann eine große Geschichte, die auch entsprechend vom Management und von der Plattenfirma als ganz tolle Sache herausgestellt wurde.
Mhm. Stichwort Image.
Stichwort Image. Und zwar gab es dort einen Zwischenfall auf einer Fähre. Man war zusammen mit The Verve, oder man war für, als Vorband von The Verve in Amsterdam gesigned. Und war dann auf einer Fähre Richtung Amsterdam, englische Fähre Richtung Amsterdam unterwegs, wohl mit relativ vielen West Ham United Fans, wo es dann mehr oder weniger zu einer größeren Schlägerei, Massenprügelei kam. wo natürlich die vor allen Dingen Oasis kräftig mitgemischt haben.
Ja. Klassenzugehörigkeit und Fußball an der Stelle, ne? Als Working Class sind sie natürlich nicht Manchester United Fans, sondern City-Fan.
Ja, was ganz lustig ist, weil mein 13-jähriger Sohn sich das sehr, sehr spannend fand, weil er kennt City ja sozusagen nur als Emiratenverein. Ne? Also er dachte,
Stimmt, weil die in den letzten Jahren so erfolgreich waren, seitdem sie aufgekauft wurden.
Genau, genau. Aber City, der war genauso. War das in den 90er Jahren? City-Fans und das ging durch die Presse, weil dieser Gig halt auch ausgefallen ist. Und es gab dann auch Interviews mit denen und dann hieß es halt irgendwie, was ganz lustig ist, weil die Presse ja dann doch teilweise auch irgendwie so ein bisschen nicht Bescheid wusste und die Gallaghers dann gefragt hat, ob sie denn Hooligans seien und die Gallaghers völlig überrascht hinstellen und dachten so, wir sind doch keine Hooligans. Also da hat man natürlich schon noch, also Hardmods, Skinheads, Hooligans, das sind natürlich in subkulturellen Sphären ganz andere Größen und ganz andere Subkulturen. Also natürlich waren die keine Hooligans, aber wenn es was zu schlagen gab und wenn es Alkohol gab, dann warum sollte man so eine Sphäre nicht mal zerstören? Also da war man einfach nur ein, solidarisch.
War man mit bei?
Also schon Rüpel, Schläger, als böse Buben wurden sie dargestellt. Und image-technisch hatte man natürlich schon auch frisurentechnisch, letztlich waren es trotzdem Pilzköpfe, also die Anleihen an die Beatles und an die Stones, wobei optisch eher an den Beatles orientiert. Wie gesagt, wir haben im Vorfeld hier im Off, habe ich von Definitely Maybe das Booklet aufgemacht und habe mir die erste Seite angeschaut und dann musste wirklich überlegen, ob es Liam oder John Lennon ist.
Ja, also die Ähnlichkeit ist schon verblüffend, auch von der Kleidung her. Ja, und Liam zog sich gerne dann auch so eine runde Brille auf, die an Lennon erinnerte.
Richtig, richtig. Also Liam stark von John Lennon inspiriert, ansonsten Straßenkleidung, Trainingsanzüge.
Ja.
Also es ist in der Tat so, dass Liam teilweise hat wirklich mit City-Trainingsanzug Gigs gespielt.
Ja.
So. Und daraus resultiert so ein bisschen dieses Image, was sich dann auch in Texte und Musik dann widerspiegelt. Aber wie gesagt, da sind wir noch nicht, da kommen wir gleich zu.
Ja.
Bitte, Sean.
Bei Blur sieht das Ganze ein bisschen anders aus, obwohl die auch die Drogengeschichten, Alkoholexzesse, Heroin etc. alles durchhaben, ist das von der Presse nie so sehr in den Vordergrund gebracht worden. Und jetzt große Prügelgeschichten, Hotelzimmer zerlegen, bin ich jetzt nicht so viel drüber gestoßen. Ich würde sie so ein bisschen, wenn wir aufs Image schauen, schon als das Middle-Class-Pendant zu Oasis sehen. Als das wurden sie auch vermarktet, ohne dass sie sich selbst, glaube ich, immer als solches gesehen haben. Die hat das, ist mein Eindruck, eher auch genervt, dass es da diese vermeintliche Feindschaft gab. Und relativ früh wendet sich Blur dann auch von diesem Begriff Britpop und der Musik ab. Gerade Gitarrist Coxon orientiert sich in den 90ern, Mitte 90er schon an US-amerikanischer Rockmusik und Damon Albarn, der dann ja später als Kopf hinter den Gorillas erfolgreich wurde, interessiert
sehr
sich früh für elektronische Musik, für, ich nenne es jetzt einfach mal, World Music und für Hip-Hop. Das heißt, Blur verlässt hier auch schon, eigentlich auch von den ersten Alben an, bereits auch stilistisch dieses Feld des sogenannten Britpop. Und ohne dass wir jetzt Britpop festlegen wollen als ein feststehendes Genre und so weiter, ist das, glaube ich, ein Begriff, der jetzt in unseren Podcast-Folgen doch immer mal wieder auftaucht, weil das in den 90ern so ein großer Begriff war. Wobei, Daniel, du und ich, wir haben uns schon im Vorwege auch schon unterhalten, wir so ein bisschen finden, dass musikalisch gar nicht so super viele Gemeinsamkeiten da zu finden sind. Ich habe mich durch so Britpop-Playlists bei Spotify durchgehört. So die Gemeinsamkeit ist letzten Endes, dass es, so analysiere ich das, dass die Bands aus England kommen.
England/Großbritannien. Also es ist so eine Umbrella-Kategorie. Also
genau.
Das ist halt,
und letzten Endes Gitarren-Pop-Rock, ja. Also Gitarre spielt da schon eine Rolle, anders als irgendwie so 80er-Synthie-Pop oder so.
Ja, natürlich, wobei bei Blur das ja auch wieder hing.
Aber es ist eine Gitarre immer dabei.
Ja, schon verstehe, was du meinst, so, aber ja, also wollen wir jetzt über Britpop reden? Also ich finde, das ist eine sehr schwammige, wie gesagt, so eine Umbrella-Kategorie, die ja jetzt in dem Sinne auch nicht weiß ich nicht, bei einem großen Anbieter von einem großen Music Store, die es ja gar nicht mehr gibt, ja, wie auch immer, würde da jetzt nie ein Reiter stehen.
Es ist nicht so wie die Metal,
ja, ja,
wie das Metal-Regal.
Nein,
so.
Nein, ja, nein, ja, genau. Nein, nein. Das ist so eine Unterkategorie in den Bereich Alternative und Rock.
Genau.
Ja.
Wenn überhaupt, vielleicht ja auch, also viele Sachen sind dann ja sehr poppig und
ja,
ein Großteil dessen, was unter Britpop verstanden wurde, ist super radiotauglich und füllt bis heute die Radio-Rotations, von daher
ja
ein großer Pop-Appeal auch, das ist
ja,
glaube ich
ja
auch wichtig, bei ja, beiden
ja
Bands, ne?
Also ja, ja,
wenn wir jetzt wieder auf Oasis und Blur
ja
schauen.
Ja.
Ach so, bezüglich Image, ich habe auch so ein bisschen auf Videos und Plattencover geguckt, aber vielleicht sprechen wir darüber nachher.
Ja, können wir später vielleicht machen. Ist ja die Frage, ob wir jetzt schon in Musik einsteigen, könnten wir eigentlich.
Gerne, lass uns da gerne konkret werden. Rhythmusgruppe als erstes.
Gut, oder also wir reden, ja, wir reden, lass uns, also wir gehen jetzt in die Musik. Wir haben das grob abgeschlossen.
Genau, wir haben ein grobes Framing vorgenommen.
Genau, wir wissen, woran wir sind. Wir wissen, ach genau, wie viele Alben war das bei Blur?
Ach so, bei Blur bis heute 9 Studioalben
okay
und über 100 Lieder,
okay,
die von ihnen auf dem Markt sind.
Okay.
Wobei ich da sagen muss, wenn wir quasi sagen, wir schauen uns die Zeit von den 90ern bis Mitte 2000er an, dann sprechen wir hier über 7 Studioalben.
Okay, also,
ungefähr ja vergleichbar. Es ist sehr nicht gut so, dass irgendwie eine Band jetzt doppelt so viel rausgebracht hätte oder so.
Okay, reden wir über die Musik. Das ist sicherlich spannend, gerade bei so popmusikalischen Sachen. Ich erinnere mich sehr gut an die letzten Analysen, die ich gemacht habe zu Britney, zu den Stones und zu Black Sabbath. Und hier haben wir, reden wir über Rhythmusgruppe, ein sehr interessantes Phänomen. Also wir sprechen über 5 Menschen.
Mhm.
Das heißt, wir haben 2 Gitarren, einen Bass, ein Schlagzeug und einen Sänger.
Ja.
Sänger plus Tambourin.
Ja.
Was auch gerne mal fliegt. und meine Notizen, das heißt, ich habe sehr viel gehört und, mhm, und man muss die Lieder 3-mal hören, man muss die Lieder 4-mal hören und man muss sich auf, wenn man sich auf die Rhythmusgruppe konzentriert, sich auf die Rhythmusgruppe konzentrieren und nicht auf andere Sachen. Und dann habe ich das nochmal gehört und nochmal gehört und ich habe verschiedene Alben geskippt und ich habe noch mehr gehört und habe hier als allererstes zu stehen in meinen Notizen Rhythmusgruppe Doppelpunkt nicht relevant. Ausrufezeichen. Bei Oasis. Das war mein erster Eindruck.
Was, zweiter Eindruck?
Was, genau, was haben wir hier? Wir haben im Grunde genommen ein Schlagzeugspiel, also wie gesagt, versteht mich nicht falsch, natürlich bestätigen Ausnahmen die Regeln, ein sehr simples Schlagzeugspiel, letztlich eigentlich in einem ganz normalen Rock-Modi auf 2 und 4 die Betonung, gerne unterteilt, also ne, eher so Boom-Chick, Boom-Boom-Chick, Boom-Chick,
ja,
Boom-Boom-Chick.
Klassischer Vierviertel-Beat.
Klassischer Vierviertel-Beat. Das wird ab Album 2 ein bisschen komplexer, was dann auch, also man hat dann auch Tony rausgeschmissen und einen neuen Drummer geholt, der zugegebenermaßen nie wirklich wichtig oder relevant war, war ein Kumpel vom Kumpel vom Kumpel. Also Alan White blieb dann auch, bis der Sohn von Ringo.
Von Ringo, Zack Starkey.
Ja, genau.
Also sie haben es tatsächlich geschafft, ein Beatles-Mitglied mal in der Band zu haben.
Ja, 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 richtig, richtig.
nee, Sohn von einem Beatles-Mitglied.
Ja, 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 genau. Jedenfalls hat man dann den Drummer gewechselt, weil es dann bei Wonderwall und auch anderen Liedern ab dem zweiten Album ein bisschen komplexer wurde, aber mhm, wirklich auf sehr überschaubarem Niveau. Also mit ein bisschen komplexer, sagte ich, da brauchte man dann vielleicht ein paar Hände mehr. Also da war ja dann ein bisschen mehr als Boom-Chick, Boom-Boom-Chick. Aber wir reden hier in keinster Weise, deshalb meine ich auch, was so eine Relevanz betrifft, wenn wir sprechen über die Beats von Ringo und von Charlie oder wo wir auch gesprochen haben über Sabbath,
Let's Bonham.
Ja, 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 genau, genau. Dann ist das in dem Niveau, auf dem Niveau findet das nicht statt.
Mhm.
So, es ist ein, im Endeffekt
Schuldrummer.
So eine Punkband. So.
Naja, langsamer als eine
Punkband. Langsamer, noch langsamer. Genau. genau. Dann hat man, wie gesagt, viel Tambourin, das muss man noch dazu nehmen.
Mhm.
Dann Gixi als Bassist ist eigentlich auch irrelevant. So, also im Endeffekt betont er die 1 und den Grundton der jeweiligen Tonart. Ganz, ganz sehr selten, Stichwort Wonderwall, da kommen wir nochmal drauf zu, ganz, ganz selten ein Walking Bass und sehr, sehr selten harmonische Funktion.
Ja.
Wir hatten kurz über das Tempo gesprochen. Ich habe das leider jetzt, du hast mir die App nicht geschickt.
Ah, ich wollte dir eine App schicken, genau. Mit der du das Tempo tappen
mit der ich
kannst.
Ja, genau. Aber es sind fast alle Lieder so im Mittempo. Also man denkt immer, das ist schnell, aber das ist eigentlich sehr selten schnell.
Ja.
So, es dudelt sich so ein. Mhm. Ja, was die Rhythmusgruppe betrifft, war es das eigentlich im Wesentlichen. Also mehr kann ich dazu eigentlich nicht so wahnsinnig viel sagen. Also spannend wird dann in dem Bereich Sound,
ganz
im
genau.
Bereich Mixing.
Da wird's spannend, ja.
Und vielleicht auch in dem Bereich Melodie, Harmonie. Aber wenn man jetzt sich nur die Rhythm-Section ansieht, zumindest das, was so rhythmische Grundstrukturen und Tempi betrifft, ist das wirklich bei Oasis auf jeden Fall musikalisch betrachtet der unspannendste Part.
Mhm, glaube ich auch, ja. Okay, dann übernehme ich für Bitte. Blur Rhythmusgruppe. Wir haben auch hier als Basis in der Regel eine klassische Rockbesetzung, Drums, Bass, Gitarre als Fundament. Dazu häufig Keyboards oder irgendwelche Synthesizer und Streicher und Bläser, auch von Anfang an. Also auch das Debütalbum ist jetzt nicht so, dass das besonders schlecht produziert ist, da kommen wir später auch noch drauf, ist von Anfang an eine sehr hochwertige, komplexe Produktion
das
auch bei Oasis.
Fällt bei mir über Blur, fällt bei mir über Aufnahmesound, aber dann kann man das, vielleicht sollte ich das in dem Fall, wenn du das sagst, jetzt auch droppen. Also auch da, weil du gerade sagst, von vornherein ab dem ersten Album Streicher, Synthes, viel Gitarrenfeedbacks.
Genau.
Das ist immer auch Teil des Sounds.
Genau. Quasi von Anfang an ein großer Sound. Vielleicht auch, weil beide einfach früh dann Plattenverträge hatten. Bei dir, was meinst du, Sony?
Sony, also 95 ist Sony in den Vertrieb eingestiegen, 96 ging dann über Sony.
Ja. Und Blur ist bei Food unter Vertrag, die hängen an EMI dran, die werden auch gut Geld in die Studioarbeit investiert haben, so wie die Sachen klingen. Was wichtig ist bei Blur, früh finden wir auch elektronische Elemente, ne? Also programmiertes Schlagzeug zum Beispiel, Synthesizer, ich erwähne zum Beispiel Girls and Boys auf dem 94er Album Parklife, ab Think Tank, also spätestens ab Anfang 2000er wird das Ganze dann noch elektronischer. Und mir ist aufgefallen, wobei das jetzt hier auch so ein bisschen reinspielt in Songwriting, dass die Lieder selten um Riffs herum gebaut sind, sondern in der Regel um Akkordfolgen mit einem hohen Wiedererkennungswert oder Motive mit einem hohen Wiedererkennungswert. Als einen Song, der zum Beispiel durch seine Akkorde besonders hervorsticht, würde ich Coffee and TV vom 1999er Album nennen oder Country House oder wo, ohne dass ich es Riff nennen möchte, eine prägnante Gitarrenbegleitung zu hören ist Beetlebum vom 1997er Album Blur. Aber dieses klassische Riff-Rock-Gitarren-Ding finden wir wenig. Es gibt so ein paar Ausnahmen, There's No Other Way oder dann halt eben der größte Hit, Song 2, die greifen dann wieder schon auf so ein typisches Gitarrenriff zurück, aber eigentlich finden wir das nicht so häufig bei Blur.
Dann ist sicher ja aber die Rhythmusgruppe dann doch irgendwie wesentlich komplexer oder zumindest auch unterschiedlicher, oder? Oder wie würdest du das sehen?
Ja, genau, da würde ich.
Also gerade wenn wir jetzt von Roses reden, also im Vergleich zu Oasis.
Genau, ich würde jetzt zu den einzelnen Instrumenten quasi kommen. Also das Schlagzeug liefert oftmals einen relativ klassischen Vierviertel-Beat mit aber kleinen Verzierungen drumherum und so weiter. Die Tempi variieren relativ stark auch von Song zu Song. Es gibt sehr langsame Lieder, es gibt sehr schnelle Lieder, es gibt tatsächlich auch so ein bisschen punkige Lieder und die ganz klassischen Balladen. Und der Bass, der liefert häufig Grundtöne und füllt diese Grundtöne an mit Melodieversatzstücken und spielt selbst teilweise kleine Fills in diese Lieder mit rein. Das heißt, da passiert auf dem Bass auch schon relativ viel und man hört den auch gut. So. Also alle Instrumente, Schlagzeug, Bass, Gitarren sind so, dass sie auch immer irgendwie von der Struktur her eine Funktion mit sich tragen, die darüber hinausgeht, jetzt nur den Klang möglichst groß und fett zu machen.
Also genau, also das ist ja wirklich ein großer Unterschied. Also bei Oasis ist es halt wirklich so, alles was nicht irgendwie zu Sound, Wall of Sound und Gitarre gehört, also man muss den Bass förmlich wirklich suchen.
Ja, genau.
Also das,
Wenn du dir Girls and Boys anhörst oder auch Song 2, da steht der Bass total weit im Vordergrund, spielt eben auch wichtige Melodien mit und so weiter.
Er spielt die Melodie, glaube ich, bei Song 2, genau, er beginnt damit quasi, also er eröffnet das.
Genau, bei Song 2 Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so wie ich es habe rekonstruieren können, ist es auch so, dass das tatsächlich zwei Bässe sind, die zu hören sind, ja, und zwei Gitarren.
Ja.
Das heißt, sie haben quasi einmal den, ich sag mal, Begleitbass und den Melodiebass,
ja,
mit bei, um das noch ein bisschen fetter zu machen. Wobei ich auch Song 2 immer so ein bisschen ausklammern,
stimmt,
würde als Ausnahme.
Stimmt, stimmt.
Auch wenn es der größte Hit ist.
Stimmt.
Die Gitarre spielt oftmals Akkorde, aber vielfach auch Melodien und dann teilweise so im, ich sag mal, Hendrix-mäßig angehauchte Begleitschemata, die irgendwo zwischen Akkordspiel und Melodie sich befinden. Und die Gitarrenarrangements sind relativ tricky nachzuspielen. Ich bin selbst Gitarrist und habe mich an so ein paar Sachen auch rangewagt. Das ist nicht ganz einfach. Sound spielt eine große Rolle bei Coxon als Gitarrist. Jeder Song bringt eigentlich einen eigenen individuellen Gitarrensound mit, fast schon einen individuellen Bandsound. Also die, ich finde, die Lieder von Blur klingen oftmals sehr unterschiedlich.
Sehr divers, ne?
Sehr divers. Wichtig für Coxon als Gitarrist sind halt Gitarren mit Single Coils, also tendenziell, jetzt wird's nerdig, Fender-Gitarren, gerne eine Telecaster, über einen Marshall-Amp. Da sind wir vielleicht so ein bisschen beim Britischen. Die Marshall-Amps gelten als britische Amps für einen britischen Sound. Und bei Coxon aber viele Effekte auf der Gitarre auch drauf. Flanger, Chorus, Tremolo etc. Also die ganz klassischen Modulationseffekte und aber auch unterschiedlichste Arten von Verzerrungen bei ihm. Und selten eigentlich so einen klassischen, eine klassische Amp-Verzerrung, die einfach das Ganze ein bisschen fetter klingen lässt, sondern tatsächlich komische Verzerrer-Sounds, die von Effektpedalen kommen und so und dann wirklich von Song zu Song individuell ausgesucht sind. Und das Ganze wird eben noch ergänzt um die Keys, also oftmals dann von Damon Albarn live gespielt, der selbst eben auch Klavier, Keyboard, Synthesizer spielt und aber auch Streicher und Bläserflächen, die dann eben diese Rhythmusgruppe eher so ein bisschen flächig oftmals auch unterlegen oder halt, wenn wir über die Bläser sprechen, so ein bisschen typische Bläserfills mit reinspielen.
Wenn du schon so schön abnerdest,
ja,
hatte ich dir ja gesagt, könntest du mir jetzt, wenn wir zu Harmonie gehen und Melodie, bei Oasis vielleicht ein bisschen helfen?
Gerne, ich habe meine Gitarre hier, was soll ich machen?
Also, du hattest das jetzt ja, du bist jetzt ein bisschen weitergegangen als ich in meiner Rhythmusgruppenanalyse. Oasis ist sehr, sehr gitarrenlastig,
ja,
und lebt im Endeffekt von diesem Lagerfeuer gitarrenharmonischen Sound. Und
ja,
wenn wir jetzt über Melodie und Harmonie reden, also grundsätzlich ist Melodie, da reden wir sicherlich gleich nochmal dann über Gesang, aber es ist ein sehr kleiner Tonumfang. Wir reden über sehr kleinen Tonumfang.
Mhm.
Und vor allen Dingen die Harmonien sind in erster Linie auf der Gitarre entstanden.
Ja.
Und entsprechend funktionieren sie auf der Gitarre. Es ist ein sehr gitarrenlastiges, harmonisches Aufbauprinzip.
Ja.
Meist viel G-Dur.
Mhm.
Viel 1-4-5-1 mit dominante, parallele Mollzonart, Sus-Akkorden, Power-Chords und sehr häufig eine Kadenz, eine absteigende Kadenz. Also wir reden jetzt nicht über kein phrygischer Flamenco, sondern eine absteigende Kadenz im Sinne von zum Beispiel Roll With Me. Spiel mal Roll With Me.
Warte. Kannst du mir die Noten geben?
Ja, kann ich dir geben. Moment, ich muss mal kurz blättern.
Daniel hat so ein kleines Heftchen hier vor sich.
Ja. Steht immer A Word on Music bei Noel Gallagher. Roll With It, nicht Roll With Me. Entschuldigung.
Roll with it
natürlich. Ja, genau. Es ist im Endeffekt lustig, dann kurzer Vorwurf oder kurzer Teaser zu Songstruktur und Writing. Beginnt immer, also 99% der Oasis-Song beginnen mit den Akkorden als Intro auf der Gitarre.
Mhm.
Ist eigentlich fast durchgehend.
Ja.
So, hier bitte. Das ist jetzt wiederum D7, C9, GD.
Okay, wir haben das nicht geprobt.
Ich
guck mal.
Ich glaube, das schaffst du. Also ich habe Some Might Say meiner Tochter hingelegt, die ist 11, die hat es in 3 Minuten geschafft.
Also die Schwierigkeit besteht hier, dass das sehr klein gedruckt
ja,
ist.
Ja, genau.
Und meine Augen nicht mehr so gut sind.
Das ist dann eher ein Altersproblem. Also, Roll With Me beginnt mit wie folgt? Du schaffst es.
Welches Tempo ist das?
You gotta roll with it. Das geht einfach nur der. Und weiter. Genau. Reicht schon. nochmal bitte, Wiederholung. Genau, das ist. Und dann geht's quasi los. Stopp! So, blätter doch mal bitte bei Of Some Might Say.
Okay.
Gleiches Album. Unter S kommt meistens nach R. Ich habe übrigens auch so da, lustige Klebchen reingemacht. Ja. Wo es ein bisschen anders ist, aber auch eine ähnliche Akkordfolge.
Okay.
So, jetzt bitte nochmal drei. Und wieder zurück. Stopp! So, Stand By Me fällt auch unter S.
Mhm.
Danke.
Sorry, ich muss schon lachen, wenn ich es spiele. Ah.
Ja?
Ach, guck mal, da haben sie einen Dreitakter.
Wie, hey,
wie viel ist da denn? Okay, so macht das dann, ne?
Danke. Als letztes kurzes Beispiel vielleicht nochmal Live Forever, dann haben wir das Ganze durch. Unter L, das ist weiter vorne, ja, du hast
hier.
Es. Ja. Danke.
Irgendwie so.
So, was sagt man denn dazu jetzt, Dean? Sag mal was dazu.
Also G-Dur ist sehr dominant als Tonart.
Ja.
Eine typische Gitarrentonart, was daran liegt, dass man dann gut mit Leerseiten arbeiten kann auf der Gitarre und die Akkorde leicht zu greifen sind. Und das Ganze ist, ich sag mal, so ein bisschen angespeist. Du hast es schon gesagt, durch so ein paar Tension-Töne, ne? Gerne Sus-Akkorde, also gerne dann irgendwie sowas wie, wenn wir in G-Dur sind, dann C9, also hier das D über dem C-Akkord oder D9, das heißt hier das E über den D-Dur-Akkord. Ja, und letzten Endes leicht zu spielen, eingängig,
also ich
klingt
jetzt
immer gut.
Auf dem Griffbrett hast du jetzt deine linke Hand jetzt überschaubar viel bewegt.
Ja, genau, das lässt sich alles in erster Lage spielen, das heißt alles irgendwie hier unten als, ich nenne es mal Lagerfeuer-Akkorde.
Ja, ja.
Was nicht heißt, dass es dann. Ne, also du kannst natürlich von dahin abstrahieren und wenn sie es auch doppeln mit zwei Gitarren, dann wird auch eine Gitarre den G-Dur-Akkord vielleicht nicht in dieser Position spielen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Liam von dort ausgehend die Songs die Songs von dort aus geschrieben, entwickelt hat.
Ja.
Und auch live werden diese Akkorde vielfach auch in dieser simplen Art und Weise gespielt.
Ja, das ist eigentlich, das ist im Grunde genommen, und da muss man auch ehrlicherweise sagen, es wird hinten raus ab Album 3, 4 fast sogar schon noch unterkomplexer.
Noch simpler, okay.
Ja, ja, genau. Also auf einer, also es ist immer, ich sage mal, wenn man das Ganze, wenn man Harmonien, also für mich als Musikwissenschaftler, ich betrachte das gerne immer so ein bisschen bildlich und ich finde halt so musikalische Parameter sehe ich immer eher in einer vertikalen Form und was ich gerne nenne in dem Zusammenhang ist die Horizontale und mit der Horizontale meine ich Instrumentarium, Klang, Sound, also man wird dann noch rudimentärer, dann sind es nur noch zwei Akkorde, zwei Harmonien, aber man fächert das Ganze mit mehr Gitarren, mehr Instrumenten, mehr Klang, mehr Verdoppelungen halt in irgendeiner Horizontalen auf, wenn du dieses bildliche, diese Metapher.
Okay, für mich wäre das die Vertikale, ne? Also Horizontale ist der Zeitverlauf
wie auch
vertikal,
immer.
Dass das gleichzeitig
also genau,
klingt.
Genau, oder so. Aber es ist sozusagen dann das, also
es passiert weniger und dafür klingt das wenige fetter.
Genau.
Ja.
Wunderbar.
Ja. Wobei wir wichtig hier sagen wollen, dass wir Komplexität hier nicht als Qualitätskriterium, musikwissenschaftliches Qualitätskriterium festlegen wollen für ein komplexes Lied ist gut, ein wenig komplexes auf einer harmonischen Ebene ist schlecht.
Klar, das sind ja aber so, also so Werturteile sind das in dem zusammen, Werturteile Popmusik, ganz heißes Eisen.
Ja.
Ganz schwer.
Und ich glaube, wenn wir uns die Verkaufszahlen von Oasis anschauen, dann haben sie halt einiges richtig gemacht. Ja.
Okay. Ja, wie sieht's aus bei Melodie, Harmonie, bei Blur?
Also ich steige ein mit der Harmonie, so wie du. Ich spiele jetzt aber nicht 5 Blur-Songs an, sondern versuche es.
Das ging jetzt ja relativ simpel bei Oasis, das kurz.
Ich versuche es jetzt ein bisschen kürzer auch zu fassen. Tendenziell bei Blur finden wir Songs in Dur, nicht in Moll. Also mehr Dur-Songs als Moll-Songs ist mir aufgefallen. Und wir finden neben den Grundfunktionen in diesen Dur-Tonleitern oftmals Akkorde, die über die ganz klassischen Akkorde der Tonleiter hinausgehen. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu klassifizieren. Wir finden zum einen chromatische Akkordverschiebungen, beispielsweise beim Refrain von Parklife, ne, an sich relativ einfaches Lied, in E-Dur. Und wir finden da die Akkordfolge E-Dur und dann über ein A-Is-Dur oder B-Dur zu H-Dur hin. Das heißt, wir haben hier diese Rückung, chromatische Rückung, über B zu H. Und solche chromatischen Rückungen finden wir viel.
Mehr bewegt mit der linken Hand?
Habe ich mich mehr bewegt mit der linken Hand als bei vier
Oasis-Liedern.
Als bei vier Oasis-Liedern, das stimmt.
Ja.
Und ähnliche chromatische Rückungen finden wir viel. Und was wir aber auch sehr, sehr häufig finden, und das liegt daran, dass gerade Graham Coxon versucht hat, so ein bisschen Pop- und Rock-Klischees entgegenzutreten und das ist dann eine intellektuelle Herangehensweise, versucht hat eben zu schauen, was gibt es denn für Lieder oder für Akkordfolgen, die jetzt nicht einfach den, ich sag's mal, Standardakkorden entsprechen. Und tolles Beispiel für ein Lied, wo die Funktionsanalyse gar nicht so einfach ist, ist beispielsweise Coffee and TV. Die Akkorde sind H-Dur, A-Moll, E-Dur, G-Dur, F-Dur und dann entweder A-Is-Dur oder B-Dur und Cis-Dur-Des-Dur. Wenn ich es spiele, hört mal drauf, das klingt dann so. A-Moll, E-Dur. Und wieder zurück zu H-Dur. Was Blur viel macht, und das ist etwas, was sie meiner Meinung nach zum einen so von Ska-Musik mit übernommen haben, ist tatsächlich oftmals ein Moll-Akkord zu substituieren durch einen Dur-Akkord. Beispielsweise in Akkordfolgen wie E-Dur, wenn wir uns in E-Dur befinden, A-Dur und dann aber G-Dur als tonartfremden Akkord, zurück zu E-Dur.
Wenn man da so auf die Roots guckt, ist da viel, steckt da viel Two-Town, viel Madness, viel The Specials drin auch. Also dann auch letztlich auch irgendwo eine englische Tradition.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen Zeitgeist. Gerade Grunge-Bands haben das auch viel gemacht, dass sie quasi, ich sag mal, auch Dur-Akkorde auf dem Griffbrett hin und her geschoben haben. Und es ist tatsächlich dann der Vorteil der Gitarre. Und da ist, glaube ich, Gitarre tatsächlich, was die Einfachheit der Spielbarkeit angeht, dem Klavier so ein bisschen gegenüber im Vorteil. Chromatische Verschiebungen sind auf Gitarre sehr, sehr einfach. Also ich kann leicht einen Dur-Akkord verschieben. Auf Klavier kommen die schwarzen Tasten immer so ein bisschen dazwischen. Auf Gitarre geht das einfacher. So etwas finden wir bei Blur deutlich häufiger. Ansonsten aber auch eigentlich immer ein tonales Zentrum. Ich würde sagen, es sind dann eher diese kleinen Spielereien, die kleinen Abweichungen, die dann auch relativ bewusst eingesetzt werden, um eine simple Tonalität so ein bisschen aufzubrechen. Wenn wir über Gesang sprechen oder über Melodie, dann haben wir es so, dass die Musik relativ rhythmisch betont ist. Die Gitarre spielt ein paar Melodien und die Melodie liegt insgesamt beim Gesang. und ist aber gerade in den frühen Alben von Damon Albarn in den Strophen relativ rhythmisch gehalten, keine großen Melodiebögen, sondern die Melodiebögen spart er sich dann auf für die Refrains und da haben wir dann relativ klassische, gut mitsingbare Melodien und am extremsten ist es vielleicht dann bei so einem Song wie Park Life, wo es so ist, dass die Strophen gesprochen sind, allerdings auch nicht von den Bandmitgliedern, sondern von einem Schauspielerkollegen, der dann in schönem Cockney-Dialekt diese Strophen spricht. Das heißt, eher rhythmisch gehaltene Gesangsmelodien in den Strophen in einer mittleren Lage für eine Männergesangsstimme und dann größere melodiöse Bögen in den Chori in etwas höherer Lage tendenziell.
Gut, wie gesagt, das ist im Nachhinein betrachtet fast Blur Oasis. Bei allen Versus-Folgen, die wir gemacht haben, sehe ich hier fast die größten Unterschiede, bis auf ihre Herkunft fast. Das
sind große Unterschiede, ja.
Ja, ja.
Und was ich auch noch sagen möchte, wir haben ja gerade festgestellt, bei Oasis viel um G-Dur herum, also so typische Gitarrentonarten auch. Und bei Blur finden wir hier auch andere Tonarten, was, glaube ich, daran liegt, dass zum einen Coxon selbst auch versucht hat, so ein bisschen wegzukommen von zu starken Gitarrenklischees, aber Damon Albarn als Songwriter eben auch sehr aktiv war und er selbst spielt Klavier. Das heißt, hier kommen auch so ein bisschen B-Tonarten, die auf dem Klavier oft ganz gut funktionieren, mal mit rein, die auf Gitarre nicht ganz so populär sind. Und was aber auch wichtig ist, wenn wir beim Aspekt des Songwritings sind, die Band, so sagen sie es vielfach und so sind die Songcredits auch aufgeteilt, entwickelt diese Songs gemeinsam. Alle Lieder von Blur, soweit ich das überblicke, ich habe eigentlich durch alle Alben gehört und mir angeschaut, was die Songcredits sind, sind immer written by und dann stehen die Namen der Bandmitglieder da. Was meiner Meinung nach relativ viel darüber sagt, wie auch das Bandgefüge funktioniert, nämlich ziemlich basisdemokratisch. Das bedeutet auch, dass alle Bandmitglieder die gleichen Tantiemen kriegen. Anders als bei Oasis, wo Noel wahrscheinlich mit Abstand der reichste ist, weil er die Tantiemen kriegt. Bei Blur ist es geviertelt. Was da rausfällt, sind die Songtexte, wobei wir über Texte nachher noch reden. Die stammen in der Regel von Damon Albarn, dem Sänger.